palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, Serie Amore wünscht euch ein gesundes, frohes, neues Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Mario Soike ist sicherlich gut rübergekommen, der ist in Italien unterwegs, den hören wir gleich sozusagen auch mal mit Stadionerlebnissen. Ansonsten sitze erstmal ich allein hier am Mikro und hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Jetzt ist Dienstag, der 6. Januar, es ist englische Woche in Italien. Die Folge ist sozusagen ein Verbindungsglied zweier Spieltage. Wir haben viel auch aus der Community bekommen, freue ich mich sehr, dann muss ich nicht alles hier monologisieren. Geht jetzt schon los, Freunde, Freunde, Freunde. Und bei Marios Stadionerlebnissen machen wir hier eine kleine Live-Reaction-Show, würde ich mal sagen. Die habe ich selber noch nicht gehört. Gucken wir gleich mal rein in die WhatsApp-Nachrichten, was er mir da so alles geschickt hat. Reingehen wollen wir, aber mit einem Doppler, den der liebe Vito uns geschickt hat. Der hat back-to-back zwei Milan-Spiele gesehen. Das eine noch von Spieltag 17 und das andere dann aktuell vom 18. Und der 19. steht ja schon in den Startlöchern. Also gehen wir jetzt erstmal rein und hören uns an, was Vito so erlebt hat.
Ciao Marius, ciao Mario, ciao Serie Amore Community. Hier ist wieder euer Vito. Und ich war an Spieltag 17 und 18 jeweils in Italien. Und zwar war ich am 28.12. Im Giuseppe Meazza bei Milan gegen Hellas vor 74.618 Zuschauern mit ca. 20 bis 30 Gästen. Nicht viel zu erzählen eigentlich. Ich bin fast eine Woche zu spät dran und über das Spiel selbst wurde, glaube ich, in der letzten Folge schon genug gesprochen. Für mich das dritte Spiel im San Siro in diesem Kalenderjahr, dieses Mal zusammen mit meiner Freundin. Das Spiel war so lala. Man merkt einfach, dass AC Milan aktuell Probleme hat, vorne wirklich gefährlich zu sein. Es fehlt dieser eine Knipser, der Spiele früh entscheidet. Genau deshalb war die Stimmung rund ums Team eher angespannt, trotz Tabellenplatz 1 nach dem Spiel. Im Stadion selbst wurde viel über den angekündigten Wechsel von Niklas Füllkrug gesprochen. Laie von West Ham United. Der Medizincheck ist angekündigt. Vorstellung nach Abschluss ist erwartet. Am Sonntag selbst war davon nichts zu sehen. Lücke bzw. Füllkrug selbst aber bereits schon in zivilem Stadion. Die offizielle Vorstellung sollte dann am 2. Januar erfolgen. Die Reaktionen der Tifosi waren gemischt, eher kritisch. Wieder ein älterer Spieler, wieder kein klares Zukunftsstatement. Der Wunsch ist eindeutig, jung, hungrig und sofort wirksam. Die erste Halbzeit war, bis zur 10. Minute, wirklich schwach. Und das gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller. Der auffälligste Spieler auf dem Platz, schon wieder ein 40-Jähriger, das sagt einiges über das Spielniveau aus. Genau diesen Punkt hört man aktuell auf den Rängen und rund ums Stadion. Die Kurva Sud war okay, nicht schlecht, aber weit von dem entfernt, was sie eigentlich kann. Schon deutlich bessere Tage erlebt, mit mehr Lautstärke, mehr Druck und mehr Präsenz. Dazu kommen erneut Fanauflagen sowie einige Daspos, deren Gründe bisher nicht wirklich kommuniziert worden sind. Einige Leute haben ihre Briefe noch nicht abgeholt. Mal schauen, was da wirklich noch kommt. Verona weiterhin im Gästeverbot. Hintergrund sind die Ausschreitungen rund um den 10. Spieltag gegen Pisa. Entsprechend fast derer Gästeblock. Dazu hatte ich aber bereits schon in meinem letzten Beitrag etwas erzählt. Ab dem Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit änderte sich das Spiel. Elfmeter kurz nach der Pause, dann schnell der nächste Treffer. Erster Doppelpack von Christopher Nkunku, vorbereitet von Luka Modric. Danach war die Luft raus. Kontrolliert, souverän, aber ohne große Emotionen. Für mich war es persönlich trotzdem etwas Besonderes. Mein erstes Spiel im San Siro bei Tageslicht. Wir saßen oberhalb der Kurve Sud. Von da aus blickte man direkt auf den nicht ausgebauten Teil des dritten Rangs und dahinter in die Weite der Stadt. Im Hellen wirkt es alles ein bisschen offener, weiter, fast sogar ruhiger. Ein komplett anderes Gefühl als unter Flutlicht. Sportlich kein Spiel, das lange hängen bleibt, aber ins San Siro zu gehen, bleibt trotzdem jedes Mal etwas Besonderes. Nun auch zu meinem zweiten Bericht. Ich habe mir am 2. Januar in Cagliari das Spiel gegen AC Milan angeguckt im Unipol Domus vor 16.412 Zuschauern, davon ca. 400 Gästen. Auch hier wieder ein Spiel, das vom Verlauf her beim Anschauen echt nicht so pralle war. Milan tut sich wahnsinnig schwer. In den Anfangsphasen drückt Cagliari deutlich. Die Gastgeber haben mehr Zug, mehr Präsenz. Milan wirkt ideenlos und verliert oft den Ball im Aufbau. Und dann passiert es aber in der zweiten Halbzeit, in der 50. Minute. Rafael Leao schießt das 1:0 nach Vorarbeit von Adrien Rabiot. Das einzige Tor des Spiels, aber auch das Tor des Jahresstarts. Milan nimmt 3 Punkte mit und schiebt sich vorübergehend an die Tabellenspitze. Ansonsten ein eher langweiliges Spiel. Viele gelbe Karten, gerade in der zweiten Halbzeit. 2 Kämpfe, wenig Tempo nach vorne. Ballbesitz am Ende ca. 46-54%. Also statistisch gesehen nicht mal ein großer Unterschied. In der 69. Minute wird dann Niklas Füllkrug eingewechselt. Sein Debüt für Milan nur wenige Stunden nach der wirklichen oder offiziellen Bekanntgabe der Leihe. Er kommt auf den Platz, behauptet den Ball gut und bereitet später die beste Chance auf ein mögliches zweites Tor vor. Es bleibt aber beim knappen Sieg. Sportlich hat Milan das Spiel mehr verwaltet als dominiert. Cagliari war im ersten Durchgang aktiver, hatte Möglichkeiten, war aber nicht wirklich gefährlich vor dem Tor. Für mich war es weniger das Spiel, als mehr die Erfahrung im Stadion selbst. Unipol Domus ist natürlich nicht das St. Elia, nicht so schön, nicht so offen und am Ende nur ein Gerüst. Die Kurve, in der wir auch saßen, weil es auch die günstigsten Tickets waren, die erhältlich waren, fand ich persönlich sehr schwach. Man hört leider nicht viel in einem komplett offenen Stadion, wo am Ende nicht viele Leute mitgemacht haben. Vielleicht können es andere Leute besser beurteilen, die nicht direkt über der Kurve gesessen haben, aber da habe ich doch wohl schon lautere Kurven gehört. Milan war doch hin und wieder zu vernehmen. Dort auch das eine oder andere Problem. Normalerweise sind in Italien 5% der Kapazität für Gäste auch vergeben. Hier waren es aber nur die Hälfte, sprich 2,5%. Trotz Proteste gab es nicht mehr Tickets zu erwerben. Aber hin und wieder waren sie doch zu vernehmen im Stadion. Mit dem Sieg startet Milan 2026 mit 3 Punkten, verlängert die Unbesiegt-Serie und steht wieder erst einmal oben in der Tabelle. So endet nun auch mein zweiter Bericht. Hat diesmal fußballerisch nicht wirklich gerissen, habe ich aber etwas anderes geschafft. Ich habe mit dem Spiel in Cagliari endlich alle Stadien der aktuellen Serie A gesehen. Zwischen dem ersten Spiel der Serie A und nun der Vollendung der Liga sind 7 Jahre und 320 Tage vergangen. Ich bin ganz happy. Jetzt geht es natürlich auch daran zu schauen, wer wird im Frühling, Anfang des Sommers Richtung Serie A gehen und zu schauen, ob da noch etwas fehlt. Aktuell habe ich von den ersten 8 in der Serie B, glaube ich, 4 Stadien gesehen. Mal schauen, wen es nach oben zieht. Aktuell sieht es für Frosinone ja ganz gut aus. Mal sehen. Ich hoffe, ihr habt alle eine tolle Woche. Seid gut ins neue Jahr gestartet. Bis zum nächsten Mal, euer Vito.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Vito, zu diesem persönlichen Meilenstein in Sachen Calcio. Ich wünsche ja dir und vor allem auch uns am besten 3 Aufsteiger, die du noch nicht gesehen hast. Dann freuen wir uns nämlich da schon jetzt mal auf frische Stadionerlebnisse dann in der nächsten Saison. Ja, Fülle habe ich natürlich auch beobachtet, wie er das gemacht hat. Das eine Ding von Pulisic hat Vito schon angesprochen. Schön vorbereitet, bin sehr gespannt jetzt dann auch, wie viel Spielzeit er im ersten Heimspiel gegen Genoa bekommt. Das Ganze ja dann am Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird in der Serie A gezockt. Und dann mal gucken, wann er seinen ersten Ball reinschält. Also ich tippe auf ein Kopfballtor oder auf einen strammen Spannstoß. Und ja, es ist tatsächlich, weil es Vito auch kurz angesprochen hat, der Altersschnitt geht nicht runter bei Milan aktuell und es ist teils echt heftiger Allegri-Fußball, der da gezockt wird. Was ich in Cagliari noch lustig fand, dass Rafa Leao und viele die ganze Zeit rumgerutscht sind, also Leao selbst bei dem Tor, ist er ja drauf und dran, fast den Stand komplett zu verlieren. Naja, so, wo machen wir weiter? Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Freunde, das ist, wenn man hier allein ist, dann kann man gar nicht nebenher die Notizen aufmachen, aber man muss reden und Notizen lesen. Wir gehen jetzt rein bei Sassuolo Parma. Marius bei seinem Herzensclub auswärts mit dabei gewesen. So, gehen wir hier mal rein in unseren WhatsApp-Verlauf. Da ist er. Samstag ging's los mit einer 9-sekündigen Nachricht. Mal sehen, was da passiert ist. Der schöne WhatsApp-Gebingel dazwischen. Bin ein bisschen überrascht von mir selber, dass tatsächlich das auf einfacher Geschwindigkeit sofort abgespielt wird. Das ist meistens bei 1,5. Und Marius hat auch Glück, ehrlicherweise, wenn es einen Algorithmus geben würde, Kontakte sofort zu blockieren, wenn Sprachnachrichten über 4 Minuten reinkommen, dann ja, wäre es da raus. Jetzt kommt noch eine 9-sekündige und dann kommen 3 Teile am Stück. Ich hoffe, jetzt gehen wir mal rein. Also jetzt hoffentlich kommt jetzt auch was zum Spiel. Aber er hat ein bisschen die Stimmung aufgesaugt. Bislang noch nicht seine liebliche Stimme gehört.
Buon anno a tutti voi e ciao mio caro Mario.
Oh.
Ich grüße von meinem Neujahrsaußenreport aus Norditalien und der Nebelsuppe in der Emilia-Romagna. Bin mit meinen Kumpels Stefan Pescatore
da, und grüße.
Flo gerade im Auto auf dem Weg zurück von Sassuolo nach Livorno, wo wir unsere Unterkunft haben. Und wir haben uns heute das Spiel zwischen Sassuolo und Parma angeguckt. Das ging erstmal damit los, dass wir beinahe in Frankfurt unseren Anschlussflug nach Florenz verpasst hätten, weil ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so war, aber in mindestens mal in Norddeutschland Winter ist hier, so wie Leute aus einer berühmten Fantasy-Saga sagen würden. Ich bin in der Nacht von Freitag auf Samstag irgendwie zu einer absolut unchristlichen Uhrzeit aufgestanden und dann mich auf den Weg zum Flughafen gemacht, weil der erste Flieger nach Frankfurt um 6 ging und bin, also es hatte vorher schon den Tag geschneit und dann ist es nachts überfroren und ich bin, glaube ich, dreimal fast auf die Schnauze geflogen, aber sicher am Flughafen angekommen. Da musste es dann aber, weil
also mal ganz kurz, also 6 Uhr losfliegen ist, glaube ich, für Marius wirklich eine unchristliche Zeit. Das kann man getrost so sagen. Er klingt ein wenig müde. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, per WhatsApp-Nachrichten, da klingt seine Stimme nicht ganz so schön wie mit seinem Mikrofon zu Hause am Schreibtisch, oder? Das ist, vielleicht müssen wir ihm dann noch so ein portables Creator-Mikrofon mal schießen für seine nächste Auswärtsfahrt. Aber weiter geht's.
Flugzeug noch durch die Waschstraße musste und mit so einer Anti-Eis-Flüssigkeit besprüht wurde. Das hat den Abflug irgendwie 20, 30 Minuten verzögert. Und alle, die schon mal auf dem Frankfurter Flughafen wissen, es gibt kein größeres Areal auf der Welt. Und aber wir mussten auf jeden Fall rennen. So, Bis er da dann in seiner Standposition war und man aus dem Flieger raus war, Handgepäck aus den Dingern geholt hatte und so. Ja. Ihr seht schon, ich habe auch heute, also nicht so viele Getränke getrunken, aber schon das ein oder andere Bier. Deswegen verliere ich mich jetzt hier schon direkt am Anfang in Details. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann im Endeffekt doch noch geschafft und sind heil in Florenz angekommen. Da gab es dann nochmal ein bisschen Stress mit der Mietwagenfirma. Aber auch das hat geklappt. Und da in der Toskana schön so leicht bedeckt, aber jetzt nicht wirklich grau. Und ich würde sagen 13 Grad im Vergleich zu den minus 5 oder so, die es in Hamburg hatte. Ist also eine ganz andere Welt. Und dann habe ich den ersten großen Fehler, oder nicht den einzigen, aber den großen Fehler des Tages begangen und habe, als wir den Mietwagen hatten, meine Schuhe gewechselt. Ich bin in dicken Winterschuhen angereist und hatte aber noch, weil ich dachte, in denen musst du bei 13 Grad ja draußen nicht rumlaufen, hatte ich im Rucksack noch ein zweites Paar dabei. Und ja, auf dem Weg nach Sassuolo sind wir durch im Mittelgebirge durch einen Tunnel gefahren und auf der anderen Seite war die angesprochene dicke Nebelsuppe und ich glaube 10 Grad weniger als vor dem Tunnel. Und warum ich die Schuhe nicht einfach wieder, als wir am Stadion geparkt haben, gewechselt habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das ziemlich dumm. So.
Ja.
Teil 1 meiner Sprachnachricht, ich muss mal kurz absetzen.
Es ist die Frage, warum er absetzen musste. Hat er sich jetzt doch noch die Schuhe an- oder nochmal ausgezogen? Oder hat er nochmal die Stimme geölt? Naja, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal 4 Minuten und jetzt sind wir am Stadion anscheinend angekommen. Aber es ist gut. Holt mich ab komplett. Ich hoffe, euch auch. So, weiter geht's.
Am Stadion angekommen. Ergab es sich, dass es relativ unübersichtlich war. Wir hatten Tickets gekauft, zwar für die eine Hintertortribüne, die nicht die Fankurve ist und wo die Gäste stehen. Es war allerdings nicht offensichtlich als Gästeblock ausgewiesen oder zumindest brauchte man nicht die Tessera dafür. Und wir dachten, wir kaufen den. Auch nicht wahnsinnig teuer gewesen. 27 Euro, glaube ich, pro Person. Und sind dann halt am Gästeblock, also am Parma-Block, aber in der, quasi noch in der neutralen Zone. Und haben deswegen auf dem Heimparkplatz geparkt und mussten dann erstmal irgendwie noch zu Fuß zurückgehen, um 3 Kreisverkehre rum, um dann wieder doch zum Gästeeingang zu kommen. Das war irgendwie anstrengend.
Oh. Und wahrscheinlich hat er kalte Füße gehabt dann, ne?
Solo, also absolut hässlich. Man sieht eigentlich kaum, dass es ein Stadion ist, wenn da nicht Flutlichter drüber hängen würden. Das Hoffenheim von Italien, das macht sich da selbst alle Ehre. Da ist ein UCI-Kino und ein großes Kaufhaus und zwischen den Kaufhausgebäuden kann man dann teilweise, also wenn man auf der Haupttribüne oder auf der Heimkurve steht oder sitzt, kann man da dann irgendwie reingehen. Muss man aber auch wissen, glaube ich. Und ja, wir mussten, wie gesagt, dann doch einmal noch komplett außen rum gehen. Wurden dann aber immerhin damit belohnt, dass es den klassischen Panino, Salsiccia und so weiter Stand gab, der auch Moretti ausgeschenkt hat, unter anderem. Dann haben wir ein kurzes Intermezzo eingelegt, bevor wir dann ins Stadion reingegangen sind. Da dann also Einlass und so überhaupt kein Problem. Vorher dran gedacht, kein Feuerzeug mit reinnehmen und Ausweis da griffbereit haben und so. Und dann, ja, alles super easy und auch dann letztlich war es dann nämlich so, weswegen wir gedacht haben, okay, Tessera eigentlich komplette Schikane, wenn du die brauchst, um da im Stehbereich zu sein. Denn im Sitzbereich, der von dem du aus einfach auch zu den anderen Leuten hättest reingehen können, brauchte man die halt dann eben nicht. Also wir waren mitten im Gästeblock, haben uns ein bisschen oben auf der rechten Seite platziert, um einen guten Blick auf das Treiben zu haben und auch das Spielfeld gut sehen zu können. Und ist ja irgendwo ein Blitzer. Ist ja Barilla-Werk, an dem wir hier vorbeifahren.
es ist nicht so, dass er sich verlieren würde.
Überhaupt keinen Stress irgendwie gehabt, weil wir jetzt nicht alle, also ich hatte Schal und Trikot zu Hause gelassen, weil ich dachte, ich weiß nicht genau, wo wir in Sassuolo ankommen und ob das dann irgendwie Stress gibt, wenn ich da offensichtlich als Parma-Tifoso irgendwie rumlaufe in der Stadt oder am Stadion. Aber nee, alles überhaupt kein Problem, auch als auch ohne Fanmaterial. Macht das alles einen sympathischen Eindruck. Gab auch einen Getränkestand drin, wo das relativ zügig voranging eigentlich, dafür, dass es eben nur einer war. Und jetzt komme ich vielleicht auch gleich zum Spiel.
Frage ist auch noch an dieser Stelle, ging es zügig am Getränkestand zu beim Ausschank oder beim Leeren der Becher? Es bleiben ein paar Fragen offen, auf jeden Fall.
Also mal abgesehen davon, dass es wirklich, wirklich arschkalt war, meine beiden Kollegen haben jetzt, wie viel Stadien in der Serie A fehlen euch gerade noch?
Zwei.
Na, zwei.
Noch nicht. Also am Ende der Woche fehlen mir noch drei Stadien.
Ja, also die haben schon einiges gesehen auf jeden Fall, aber meinten auch, dass auf jeden Fall in Italien die kälteste Partie jemals gewesen ist. Hier Blick rüber nach Sardinien. Grüße gehen raus an Vito, der ja die Serie A voll gemacht hat an diesem Wochenende. Ich hoffe, er hat zum Zeitpunkt des Hochladens auch eine kurze oder längere Sprachaufnahme geschickt.
So ist es.
Ja, Parma-Block war ziemlich voll. Sassuolo-Block war nicht so voll. Überraschenderweise. Ja, schon ein kleiner harter Kern so, aber sonst gab das schon ein, nicht so starkes Bild ab. Haupttribüne ging, Gegengerade ging halt, Wicks Haupttribüne fand ich eigentlich auch relativ leer. Parma-Block, zumindest für unsere Ohren relativ laut. Sassuolo hat man auch ein paar Mal gehört. Das lauteste war ein Böller-Einschlag. Ich glaube, so Mitte der ersten Halbzeit, da hat die Gästekurve ziemlich vibriert. Aufgrund des Spiels allerdings nicht. Erste Halbzeit fand ich eigentlich ziemlich okay. Ich hatte vorher gesagt, dass ich mit einem Punkt leben könnte, der es dann ja auch geworden ist. Nach dem Spiel würde ich eigentlich sagen, Sassuolo war weniger stark, als ich das erwartet habe. Also gerade in der Offensive haben die eigentlich, finde ich, die wesentlich besseren Einzelspieler. Das ist allerdings jetzt nicht so wirklich durchgekommen. Die hatten eine Druckphase am Anfang, wo sie dann auch das Tor gemacht haben, wobei das nach einem Standard fiel von Torstwedt. Und eine Druckphase zur zweiten Halbzeit. Und sonst hat eigentlich Parma ziemlich gut, finde ich, mitgehalten. Relativ viel hat sich im Mittelfeld zugetragen. Allerdings so ab der 15., 20. Minute hat Parma zumindest das so offensichtliche Zepter übernommen und dann finde ich auch verdient durch eine starke Einzelaktion von Pellegrino den Ausgleich gemacht. An Großchancen war es das dann eigentlich aber auch. Also Valeri hat für Parma auch einmal an den Außenpfosten geköpft und Sassuolo hat einmal ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit auch einen Pfostenschuss gehabt. Ansonsten hatte ich allerdings nie nach dem Ausgleich das Gefühl, dass dieser Punkt wirklich in Gefahr ist. Und gerade in der zweiten Halbzeit, also haben wir dann auch so ein bisschen auf der Tribüne gescherzt, dass das warm war in der Kabine und die eigentlich gar keinen Bock hatten, mehr rauszukommen. Denn so spätestens nach dieser kurzen Druckphase von Sassuolo wirkte das schon alles irgendwie so ziemlich nach Nicht-Angriffspakt für mich. Gab dann auch nicht mehr viel und dass dann kein Tor mehr gefallen ist, war für mich irgendwie nicht überraschend. Positiv für mich rausgestochen hat Mandela Keita. Nicht mit seinen Offensivbemühungen, aber was der abgeräumt hat und so an Gegenbewegungen gestartet hat und so. Das sind ja so Sachen, die sieht man im Fernsehen vielleicht dann auch gar nicht so unbedingt. Und so den Einfluss, den er aufs Spiel hat, der ist so aus der Position, die wir hatten, finde ich, ziemlich deutlich geworden. Und so lässt sich sagen, dass ich war ja doch ziemlich pessimistisch die letzten Wochen.
Rechts abbiegen und auf A15 Richtung La Spezia fahren.
La Spezia fahren, ja, wir fahren am Meer zurück. Ich bin eigentlich nach dem Spiel jetzt, auch wenn es nicht spektakulär.
Und die Navi-Ansage hat ihn nicht aus dem Konzept gebracht, ne?
Ganz guter Dinge, denn dass man gegen so einen Gegner doch so gut mithält, das lässt mich optimistisch dahingehend blicken, dass man bis Saisonende die nötigen jetzt vielleicht noch 12, 13, 14 Punkte auf jeden Fall holen kann. Und jetzt, ich hatte euch vorgewarnt, wollt ihr auch noch einen Take abgeben?
Also ich kann von mir aus so sagen, dass es tatsächlich das kälteste Spiel in Italien war auf dem Ski war. Aber sonst konnte ich das alles so bestätigen, wie Marius das eben ausführlich erzählt hat. Ist das okay?
Ja, das Stadion auch wirklich war schon bis jetzt das Schwächste, in dem ich auf jeden Fall war. Einziges Highlight auf jeden Fall dieser Speckgraben mit den Goldfischen.
Ja, stimmt.
Also, das ist selber wirklich ein Highlight. Aber,
ihr erinnert euch vielleicht, dass es mal dieses Video, wir dachten, dass das vielleicht von der Lazio-Kurve kam. Die da tatsächlich einen rausgeangelt haben und wir haben das gesehen, also da sind auf jeden Fall viele Goldfische drin.
Ja, das war so das einzige Highlight an dem Stadion.
Oh. Ja, also wir fahren jetzt erstmal zurück und gucken mal, was es dann da in Livorno gibt. Und Fahrer kriegt Vino. Und ja, ich melde mich dann morgen. Mal sehen, ob das dann wieder. Boah, was haben wir jetzt? 13 Minuten, 14 Minuten. Ja, ob das dann wieder so lang wird, auf jeden Fall sind wir morgen in Florenz gegen Cremonese. Bis gleich.
Ja, hervorragend. Sehr schön. Jetzt hatten wir das schon mit dem Ausrutschen Cagliari und Marius und seine Schuhe. Ich hadere es vielleicht ein bisschen mit dem Folgentitel, aber kommen wir gleich zur Juve. Eigentlich ist der Folgentitel eingeloggt. Ansonsten hätte ich noch Schuhe aus und keiner weiß, warum zu bieten. Jetzt habe ich mir selber in den Ohrwurm gemacht. Ach, die guten Gassenhauer aus den 90ern. Naja, das war doch schon unterhaltsam. Und ja, ich bin da auch bei Marius tatsächlich. Ich glaube, irgendwie wird sich Parma die Punkte schon zusammenglauben. Allerdings punkten ja andere unten auch. Ja, wie unter anderem Lecce und dann das Ganze noch in Turin. Das wird Marius vielleicht nicht ganz so geschmeckt haben. Unten in der Tabelle ja auch Hellas, zu dem wir schon was gehört haben, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen mit 12 Punkten. Noch eine Partie weniger, genauso wie Lecce und aber auch Parma. Parma dann jetzt gerade 6 vor dem 18. Rang und dem Team aus Verona. Lecce habe ich angesprochen, wir gehen jetzt einmal schön nach Turin und wir fahren auch nach Turin und das Ganze machen wir mit einer Abordnung, die unter anderem auch für den Zebra-Talk verantwortlich ist. Das haben wir vor ein paar Wochen, Monaten auch schon mal angesprochen, da gibt es einen Juve-Podcast jetzt, verlinken wir dann auf jeden Fall auch, denn da haben wir schöne Fotos bekommen, auch bei Instagram, da findet ihr das auf jeden Fall. Geht da gerne, falls ihr das eh noch nicht schon macht, bei uns auf die Seite Serie Amore-Podcast und folgt rein und dann findet ihr darüber auch den Zebra-Talk, den Juve-Podcast und von denen haben wir auch eine Einsendung zum Spiel zu Hause gegen Lecce bekommen.
Salve Freunde des Serie Amore-Podcast. Hier spricht der Kala und ich erzähle euch heute von meinem Stadionerlebnis beim Spiel Juventus gegen Lecce. Die Anreise war relativ entspannt. Wir sind nämlich von Ludwigsburg auf dem Schwabeländle aus mit dem Bus nach Turin gefahren. Knapp 9 Stunden später sind wir dann zusammen mit unserem Juventus-Fanclub in Torino angekommen. Nach Ankunft in Turin hatten wir noch jede Menge Zeit und dort alles relativ kurz und nah ist, sprich das Trainingszentrum von Juve und auch der, die medizinischen Einrichtungen von Juve, da gibt es ein Einkaufscenter und allem noch, was dazugehört. Und neben dem Stadion gibt es natürlich noch das J-Museum, also sprich das Juve-Museum. Und dann haben wir gedacht, komm, hoffentlich, dass wir noch eine Menge Zeit haben, besuchen wir das. Und da im J-Museum etwas ganz Besonderes ausgestellt wurde, war das unsere erste Anlaufstelle. Im J-Museum gab es nämlich die Alessandro Del Piero-Ausstellung. Dort wurden Bilder von ihm in einem Renaissance-Look gezeigt. Wieso? Höchstwahrscheinlich, weil dieses Jahr das Jubiläum ist, des letzten Champions League-Trophäe war. Oder um einfach ihm zu würdigen. Im Prinzip finden wir jede Möglichkeit oder jede Situation, um Del Piero zu würdigen, weil er einfach unser Banner ist. Und ja, und die Ausstellung war richtig, richtig toll. Ich kann gerne noch ein paar Bilder noch mal zuschicken. Außerdem haben wir noch die Hall of Fame und noch den Trophäenraum besucht. Auch mega, mega toll. Nachdem wir fertig waren, haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, sind dann schlussendlich dann ins Stadion gegangen. Und im Stadion war ich schon etliche Male, aber hier muss ich es immer wieder sagen. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut. Die Lichtershow und auch das Ganze drumherum, das ist einfach magisch dort. Für jeden Tifoso ist der Allianz Stadium auf jeden Fall ein Muss. Zum Spiel. Zusammenfassend war das leider ein Juventus-Spiel der 2020er Jahre. Juve gab den Takt an, dominierte das gesamte Spiel hinweg. Lecce hingegen hatte eine einzige Chance und die wurde natürlich auch direkt genutzt. Cambiaso bis dahin eine richtig, richtig tolle Leistung, eigentlich ein ganz gutes Spiel gezeigt, hat eine 1000%ige Chance liegen lassen, wollte dann den Ball zu Kalulu spielen, war viel zu schwach geschossen, nicht genau genug, dann kam der Banda, schnappt sich die Kugel, zentriert uns dann durch die Linie und ja, 1-0 für Lecce, yay, toller Stadionbesuch bis dahin. Dann in der zweiten Halbzeit kam Juve deutlich aggressiver aus der Kabine und eroberte nahezu jeden Ball. Relativ früh erzielten wir dann auch noch den Ausgleichstreffer und Juve war wieder voll im Spiel drin. Und ja, dabei blieb es auch noch diese komplette 90 Minuten. Wie ihr das alle schon mitbekommen habt, ja, hatte Juve in der zweiten Halbzeit noch einen Elfer. Und zu dem Elfer muss ich sagen, ja, die Art und Weise, wie David den schießt, ist für mich das Sinnbild seiner aktuellen Saison bei Juve. Enttäuschend, schlecht, verbesserungswürdig. Ja, ich glaube, andere Wörter fallen mir da nicht mehr ein. Und auch zu Openda trifft das leere Tor nicht. Nach dem Postenschuss von Yildiz. Falcone war eigentlich gar nicht da. Openda schießt ihn da einfach über die Latte. Und da frage ich mich einfach nur, wie manche Spieler scheinbar das Fußballspiel verlernen, sobald sie im Juventus-Dress auftreten. Und ja, das ist für jeden Tifoso mittlerweile echt ein Ärgernis. Ja. Und Juve lässt da hier zwei wichtige Punkte liegen. Falcone, richtig, richtig stark am Samstag. Und ja, Scudetto war eh ein Fremdwort bis dahin, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch für jeden Fan, die Saison ist noch recht früh, aber man merkt schon, dass halt gewisse andere Mannschaften da halt noch eine kleine Schippe einfach drüber stehen. Juve tut sich schwer gegen tiefstehende Mannschaften, hat halt hier und da manche Probleme und wenn wir die jetzt nicht lösen, dann wird halt der vierte Platz jedes Jahr halt uns.
Ja, grazie mille. Da bricht die Nachricht dann leider ab. Nach genau 5 Minuten. Ich weiß, inzwischen gehen ja längere Nachrichten bei Insta. Auch in den DMs, Sprachnachrichten. Ich bin mir nicht sicher. Also bis vor ein paar Monaten war es ja immer nur 1 Minute. Jetzt geht das länger. Vielleicht ist jetzt 5 sozusagen die Obergrenze. Aber ich glaube, da war schon alles drin und wir wissen auch, was da dann noch gesagt werden wollte, sollte, wurde, aber nicht eben bei uns angekommen ist. Vierter Platz sollte dann das Ziel sein. Und vielleicht gibt es nächste Saison dann wirklich einen Vierkampf, aber dafür ist Juve halt diese Saison zu instabil. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass dieses Jahr das so oder so auch nichts mit einer großartigen Einmischung ins Meisterrennen geworden wäre. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon beim Folgentitel. Also noch ganz kurz, sehr zurückhaltend, Jonathan Davids ja, Elfmeter, Schüsschen, Lupfer, was auch immer da beschrieben. Ich habe gedacht, da kommt jetzt eine richtige Wuttirade. Aber er ist irre. Also ich meine, bei Openda, den muss man, glaube ich, da am Schluss noch ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist ein Ball, der kommt scharf zurück vom Pfosten. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der leichteste Tap-In, auch wenn man natürlich erwarten sollte, dass so einer gemacht wird. Aber also dieser Strafstoß, Junge, Junge. Also und das beim Stand von 1-1, wow. Und ja, wie gesagt, das sind zwei wichtige Punkte, die Juve jetzt fehlen. Und ja, Satalves hat es ja auch gesagt, wie ein Juve-Spiel von vor ein paar Jahren aus. Muss man jetzt aufpassen, weil, das habe ich jetzt übersprungen, Como hat ja auch gewonnen. Hören wir gleich nachher auch noch was zum aktuellen Spiel von Como, dann von Marius. Como, Spiel weniger, auch nur noch 3 hinter Juve. Ja, müssen sie aufpassen. Und 3 hinter der Roma, die haben nämlich verloren bei Atalanta. Da mache ich jetzt einen kleinen Block zur Atalanta-Roma und Lazio-Napoli by myself. Atalanta stabil, muss man sagen. Also klar verdienter Sieg gegen die Roma. Ja, auch wenn der Schiri nicht immer mitgespielt hat. Ich glaube, wurde auch bei uns auf dem Discord-Channel munter und fleißig diskutiert. Joint da gerne auch rein. Link ist in den Shownotes, wenn ihr wollt. Da gibt es inzwischen auch eine Selbsthilfegruppe. Und ja, ich kann jetzt hier alleine, wenn ich nicht mal Marius habe, mit dem ich diskutiere, gar nicht so großartig auf alles eingehen. Hängen geblieben ist, dass Atalanta da 3 ganz wichtige Zähler einfährt. Jetzt dann als nächstes dann auch Bologna, die einen Punkt und einen Platz vor ihnen sind, empfängt. Und die Roma, jetzt mal alle, die es mit der AS halten, vielleicht weghören, aber ganz ehrlich, ich hatte schon zwischendurch auch immer mal ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft die Leistung mit guten Ergebnissen überperformt. Ich habe die aktuellen Stats nicht da, aber vor ein paar Wochen, muss man auch sagen, hatten die bei Expected Goals gegen sich, glaube ich, fast 10 mehr Tore, als sie eigentlich kassiert haben. Und man muss da nicht immer alles drauf geben, aber so in der Summe stellt dann das, glaube ich, schon was dar. Die Roma ist dieses Jahr einfach noch nicht so weit. Und nicht umsonst hat ja auch Gasperini gesagt, da muss im Winter noch ein bisschen nachgelegt werden. Das ist einfach, ja, also Champions League Quali, glaube ich, wäre da auch das Maximum und das höchste aller Gefühle. Und jetzt müssen sie eben tatsächlich auch wieder ein bisschen nach hinten gucken, um dann nicht abreißen zu lassen, weil Atalanta schiebt eben gewaltig an. Ist zwar ja, 8 Zähler hinter der Roma, aber wie gesagt, Como dahinter. Und ja, so ist man dann vielleicht doch schnell auf einmal auch nicht nur noch 5., sondern vielleicht auch 6., 7. Und ja, Bergamo, so langsam aber sicher, rollt der Palladino-Zug, würde ich mal behaupten wollen. Der Zug, der auf jeden Fall rollt, ist der von Napoli. 2-0 bei Lazio, auch das hochverdient, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat der Gastgeber da aus Rom überhaupt keinen Zugriff, vor allem auf Politano bekommen, der ja dann auch mit der Flanke das Ding von Spinazzola vorbereitet. Sehr, sehr guter Auftritt. Und dann trifft auch mal Rahmani wieder. Ganz schön, Video gesehen von Conte, der glaube ich so endlich, oder so finally, ich weiß nicht, auf Italienisch, era ora oder so, glaube ich, von den Lippen ablesen können. Rahmani mit seinem ersten Tor seit über einem Jahr, dann mal wieder eingeschädelt, auch völlig blank. Also Lazio da teilweise sehr fahrig in der Defensive. Napoli lange nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann nochmal ein bisschen wilder mit 3 Platzverweisen, Noslin gelb-rot und dann gehen sich Mazzocchi und Marušić noch an die Gurgel. Ich glaube, ich habe mir das nochmal angeguckt, Massa hat so bei den ersten Schubsereien hat er die gelbe Karte in der Hand und dann geht es so weiter und die packen sich so beide richtig am Schlawittchen und dann hat er einfach die Faxen dicke und gibt beiden rot. Das fand ich dann auch okay, also unnötig. Das war der Auslöser, sah so kurz aus, als sei Mazzocchi an Marušić mit seinem Schnürsenkel oder so hängen geblieben und der hat es dann irgendwie ein bisschen überinterpretiert und dann sind beiden kurz die Gäule durchgegangen und ja, hätten sie sich zusammenreißen müssen, ein bisschen blöd, vor allem auch, glaube ich, für Mazzocchi, der dann endlich mal wieder ein bisschen spielen durfte. Ansonsten bei Napoli, ja, Neres verletzt runter, da gab es jetzt die Diagnose, das ist wohl doch nicht so schlimm. Richtung 10 Tage, also jetzt fürs nächste Spiel vielleicht nicht, aber eventuell reicht es ja sogar irgendwie, also 5 bis 10 Tage wurde geschrieben, vielleicht sogar dann am kommenden Wochenende bei Inter. Mal gucken, das ist natürlich bitter, weil er gerade so gut in Form war. So, jetzt habe ich hier stehen Fiorentina Cremonese mit Marius, sehr gut. Wir öffnen wieder gemeinsam unseren WhatsApp-Nachrichtenverlauf. So, dann geht's erstmal los. Sonntag, 14.44 Uhr, bekomme ich ein Foto geschickt vom Café Sport Borghetti. Diese kleinen, schönen Dinger zum Aufreißen. Sieht ein bisschen aus wie ein Bengalo, ist gefüllt mit unserem Lieblings-Kaffee-Likör. Und dann, also als erstes, das sieht wieder aus nach 2 Nachrichten zur Stimmung. Und dann ein fast 9-minütiger Bericht aus dem Artemio Franchi. Let's go. Ohrwurm incoming. Also diese scheiße WhatsApp-Töne. Müsst ihr es mit mir ertragen. Okay, komm, wir gehen rein ins Spiel.
Da bin ich schon wieder frisch raus aus dem Artemio Franchi nach dem emotional hochwertigen Sieg der Viola gegen Cremonese. Spielerisch hochwertig würde ich jetzt mal nicht sagen, aber so ein dreifacher Punktgewinn als Tabellenletzter in der Nachspielzeit vom Topstar, das Tor reingestochert, nachdem eigentlich vorher mindestens mal 70 Minuten überhaupt nichts ging und er auch sehr spät gekommen ist. Ich weiß gar nicht warum, ob Moisken verletzt oder angeschlagen war. Auf jeden Fall ist er erst in der 80. oder so eingewechselt worden und macht dann halt den Siegtreffer. Und ja, das Stadion ist jetzt nicht explodiert, aber ich glaube, das ist ein Schritt auf dem Weg zur Versöhnung. Auch wenn, weil es in den letzten Wochen ja immer wieder heftigste Drohungen der Tifosi gegen die Mannschaft und gegen die Vereinsoffiziellen und so gab. Auch wenn tatsächlich die Mannschaft nicht zum Feiern in die Kurve gelaufen ist, sondern sich da merklich zurückgehalten hat, Fagioli nach Abpfiff der Einzige, der also halbwegs sich auf die Fans zubewegt hat. Die anderen sind eigentlich doch recht straight in die Katakomben gelaufen. Vielleicht auch eine Reaktion dann irgendwie ein bisschen da drauf. Artemio Franchi selbst, also von der Stadt haben wir tatsächlich gar nichts gesehen, sind relativ straight aus der Unterkunft in Livorno zum Stadion gefahren, haben da im Wohngebiet drumherum glücklicherweise einen Park.
Wurde da etwa länger geschlafen aufgrund des Abends davor? Das ist die nächste Frage dieses Reiseberichts, die wir uns mal merken wollen.
...bekommen und dann noch die letzten halben Kilometer zum Stadion hochgelaufen. Da war in den Straßen drumherum recht viel Betrieb. Sehr, sehr, logischerweise sehr viele Fiorentina-Fans. Cremonese-Fans hat man keine gesehen, war noch im Gästeblock. 200 vielleicht, schwer einzuschätzen, aber so viele waren es nicht, organisiert war es auch nicht wirklich. Haben einen kleinen Zwischenstopp im Fanshop gemacht, sind danach auch noch auf die Fressmeile gelaufen, die gar nicht so lang war, weil sich viele eben im Wohngebiet drumherum in den Café-Bars und den Panino-Bars und so weiter da versorgt haben und es dann gar nicht so viele Stände wirklich brauchte, glaube ich. Im Stadion selbst war alles super entspannt, also mussten einmal komplett drumherum laufen, deswegen auch das ganze Ding gesehen, inklusive der wenig bespielten Baustelle sozusagen. Ja, es ist eine gute, entspannte Sache. Also großes Stadion halt. Das ist glaube ich, nicht viel anders, als sich ein Bundesligaspiel bei einem beliebigen deutschen Verein anzugucken. Nur halt drinnen selbst, die Kurve, die kann schon ein bisschen mehr als die von dem einen oder anderen Bundesligisten. Tatsächlich auch, also überhaupt nicht kontraproduktiv gewesen, weil es ja eben in den letzten Wochen dann die angesprochenen Anfeindungen bis Morddrohungen gab, aber es war eigentlich von vorne bis hinten durchgehend Support. Der ein oder andere Böllerwurf, aber jetzt nichts irgendwie außer der Reihe. Rein spielerisch fand ich das weiterhin erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ersten 20 Minuten hat die Fiorentina relativ gut Druck gemacht, hat auch zwei, drei Chancen sich rausgespielt. Dann gab es irgendwann den Elfmeterpfiff, weil ich glaube Piccoli im Strafraum zu Fall gekommen ist. Das hat dann eine 5- bis 6-minütige VAR-Pause gebraucht. Und ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, habe aber direkt irgendwie so aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass das nichts ist, und ist dann ja auch zurückgenommen worden. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich war das Spiel tot. Also Cremonese hat sowieso die ganze Zeit überhaupt nichts gemacht. Ich glaube, die haben irgendwie auf den einen Fehler gewartet und dachten, boah, was von der Viola kommt eh nichts, und vielleicht kriegen wir dann irgendwie so den einen Moment, wo wir Wadi schicken können oder eine Ecke oder sowas. Aber kam auch gar nicht. Also man hat schon deutlich gemerkt, dass die mit dem Punkt zufrieden wären, wenn sie ihn bekommen hätten. Ja, war dann aber nicht so. Denn in der zweiten Halbzeit, so in der 70. hat Vanoli einmal einen Doppelwechsel gemacht, der, finde ich, absolut überfällig war. Da kamen Gosens und der neue Manuel Salomon für Parisi und Ranieri. Ranieri hat auf der linken Seite den Linksverteidiger gegeben. Vor ihm hat Gudmundsen gespielt und auf der rechten Seite war das Duo Parisi und Dodo. Also so ein bisschen von der Idee her asymmetrisch aufbauend. Also Ranieri hat bis auf bei Standardsituationen vorne überhaupt nichts gemacht. Hat Gudmundsen, der sehr viel den Ball bekommen hat und sehr viel versuchen durfte, wo gar nichts bei rausgekommen ist, nicht wirklich unterstützen. Auf der anderen Seite haben Parisi und Dodo eigentlich häufig theoretisch Situationen haben können, wo sie, weiß nicht, irgendwie, also sie standen doppelt und hätten dann sich überlaufen können oder irgendwie so. Aber da, finde ich, hat man gemerkt, dass beide halt eigentlich irgendwie eher Verteidiger sind und also Gefahr über die Flügel, und das halt bei einem vermeintlichen 4-3-3 kam gar nicht auf, und dadurch hing halt auch, also so Piccoli als Zielspieler komplett in der Luft. Und deswegen dachte ich irgendwie, wenn man dann einen richtigen Außenstürmer mit Salomon bringt und halt einen Linksverteidiger, der mit Gosens ja auch mal nach vorne geht, vielleicht bringt das ja was. Jetzt kann ich nicht sagen, dass das den überragenden Effekt gehabt hat, aber das Tor ist ja im Endeffekt dann doch noch gefallen, also vielleicht hing es ja damit zusammen. Was ich auch enttäuschend fand, war, dass sie haben mit Fagioli und Mandragora zwei Leute im Mittelfeld, die sehr, sehr gut aus der zweiten Reihe sind, haben das aber auch überhaupt nicht eingesetzt. Also es gab einige Situationen, wo die um den Strafraum herum zumindest halbwegs frei waren, haben dann aber entweder den Ball nicht bekommen oder selbst mit der Entscheidungsfindung abzuziehen viel zu lange gebraucht. So summa summarum ist es dann natürlich so, Florenz gewinnt das Spiel, und wie gesagt, ich glaube, dass das emotional wichtig ist und vielleicht auch viel wichtiger als dieses 5-1 gegen Udinese. Aber dennoch war das grundsätzlich eine Leistung, die eines Absteigers würdig ist. Stefan, Flo, was sagt ihr?
Von mir gibt es wie gestern, da ist auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also ich habe dir das alles genauso wie du, das ist absolut recht. Und meiner Meinung nach aber auch, dass mit dem Wechsel von Gosens und Salomon, dass sich da das schon nochmal ein bisschen gedreht hat in die Richtung Florenz zumindest. Aber sonst gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht, Flo, willst du noch was dazu sagen?
Wie hat euch das Stadion generell gefallen?
Sehr gut.
Das Stadion war schön und so. Ja, und vielleicht noch, als Keen kam, der hat halt gleich irgendwie mit 3 Ballkontakten mehr Torgefahr ausgestrahlt als die ganze Mannschaft vorher. So.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das Stadion war schön. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Haben aber auch gesagt, dass wir es auf jeden Fall nochmal wieder besuchen wollen, wenn es denn irgendwann mal abgeschlossen sein sollte. Jetzt fahren wir aber erstmal zurück nach Livorno und gucken, was da so ein bisschen früher dran als gestern, denke ich mal, weil die Rückfahrt aus nicht ganz so lange gedauert wie aus Sassuolo. Hoffen dann vor 21.15 Uhr ungefähr in einem Restaurant aufzuschlagen. Erstmal aber zurück ins Studio. Und wir hören uns dann nach dem Pisa-Spiel. Bis dann.
Hervorragend, hervorragend. Also dann so guten Appetit in die Vergangenheit. Nee. Marius wird jetzt wahrscheinlich schon mit der ganzen Reisebande in Pisa langsam aufschlagen. Uns fehlt auf jeden Fall jetzt zum vergangenen Spieltag noch ein kurzer Take zu Inter Bologna. Das trifft sich gut, weil das durfte ich kommentieren und ich muss mal einfach sagen, Inter ist massiv. Das war für mich ein ja, richtiges Statement, dieses Heimspiel gegen Bologna. Mit der Einschränkung vielleicht, dass ich gerade nicht so richtig weiß, wie man die Rossoblu einzuschätzen hat, die echt wirklich stark zu kämpfen haben. Man merkt so ein bisschen, dass diese intensive Spielweise auch von Italiano jetzt rund um Dezember, Januar deutlich irgendwie an den Kräften zehrt und er hatte ja auch extrem viel rotiert, gab ja dieses, ja, nur Pünktchen zu Hause gegen Sassuolo und dann 7 Wechsel, Orsolini gar nicht gestartet, ich weiß nicht, ob er da auch so ein bisschen das kommende Spiel, vorhin schon mal angesprochen, gegen Atalanta als das vielleicht ein bisschen wichtigere einschätzt, also, weil es war wirklich sie von Anfang an sofort immer richtig unter Druck. Also ja, auch trotzdem natürlich hat es Bologna immer versucht, spielerisch zu lösen, aber Inter war so aggressiv, so giftig, so straight durch. Fand die erste Halbzeit insgesamt richtig gut. Jetzt geht hier die Klingel. Ich hoffe, da wird geöffnet. Und zwar nicht von mir, weil wir unterbrechen jetzt dieses Ding hier nicht. Und so, wie Marius durchs Navi verliere ich jetzt auch den Faden durch die Klingel. Nee, komm, wir machen einfach weiter. Wir waren stehen geblieben bei Bologna, also richtig massiv Inter, wie die draufgegangen sind. Fand die erste Halbzeit gut, weil die auch so intensiv war. Schiri Guida hat viel zocken lassen, einfach spielen lassen. Hat dann dazu geführt, dass es irgendwie rund um die 30. so ein bisschen... Ja, da hat Inter einmal kurz den Faden verloren, als Bologna es geschafft hat, so noch mehr Hektik ins Spiel reinzubringen. Einmal den Ball nicht ins Ausgespielt, als ein Spieler verletzt am Boden lag, dann den Einwurf zurück, einfach die Grundlinie geworfen, anstatt zurück zu Jan Sommer. Und dann wurde es kurz bisschen wild, giftig, Bastoni auch gegen Rowe dann ein, zweimal ausgeteilt und Çalhanoğlu sich mit dem Schiri beschäftigt. Und da in der Phase hatte Bologna die einzig wirklich richtig gute Chance in der ersten Halbzeit, als Odegaard den Ball knapp vorbeiköpft, danach aber eigentlich alles in Richtung Nerazzurri. Lautaro, habe ich letzte Folge schon gesagt, der ist gerade auch wieder heftig unterwegs, ist auch auf den Spuren Bonisenias, also ihm fehlen jetzt glaube ich noch 6 Tore für Platz 3 in der ewigen Torschützenliste Inters. Und das alles, obwohl ihm gleich am Anfang, glaube ich, nach 5 Minuten Hegem unglücklich auf die Hand steigt, also hingefallen ist. Und dann hat er, glaube ich, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was es war, aber er hat die Finger eingerenkt und getaped bekommen und dann wahrscheinlich paar Ibu-Smarties gefressen. Und dann ging es und er hat einfach weitergespielt, fast über 70 Minuten auch wieder mit vermeintlich, denke ich mal, gebrochenen Finger. Ja, richtig gut. Das Tor, das Zielinski macht, das erste, ist fantastisch rausgespielt, auch von Zielinski selbst und Thuram. Ja, also dass Bologna noch ein Tor macht, ist dann eigentlich irgendwie auch mehr ein großer Zufall. Und also Inter, wenn die jetzt auch diesen vollen Januar gut überstehen, da, und das haben wir auch schon ein, zwei Mal, glaube ich, angesprochen, da jetzt Kivo nicht ganz so viel rotiert, bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, in der Liga 5 Siege in Folge, auf der anderen Seite Bologna 5 Partien ohne Dreier in der Liga. Und ja, Inter ist für mich tatsächlich gerade die stärkste Mannschaft in Italien. Und vielleicht noch eine Randnotiz. Am Ende ist Matteo Lavelli noch reingekommen, der eigentlich in der U23 unterwegs ist. Ganz junger Stürmer. Mal sehen, ob wir den in den nächsten Wochen ab und an mit einem Kurzeinsatz sehen. 19 Jahre jung. Ja, konnte ich es nicht rauslesen aus den paar Minuten, die er gespielt hat. In der 83. ist er gekommen. Was er so alles auf dem Kasten hat. Aber finde ich cool auf jeden Fall, dass Kivu da den auch noch Minuten schenkt. Bologna habe ich angesprochen. Ne? Jetzt als nächstes gegen Bergamo. Ganz wichtiges Spiel. Und der Januar ist ja eh so extrem voll. Und dann geht's am Wochenende bei Como weiter. Inter jetzt unter der Woche in Parma und dann, wenn er aufgepasst hat, zu Hause gegen Napoli Sonntagabend. Jetzt ist Dienstagmittag und ich warte auf die dritte Einsendung von Marius. Deswegen an dieser Stelle ein kleiner Break. Für euch ist es keiner, denn da machen wir ja gleich dann weiter mit Pisa gegen Como. Und dann geht's rein in den Endspurt. Kaum zu glauben, dass wir mit so einer Aufnahmesituation, mit nur Korrespondenzen, Stadionerlebnisse und meiner Monologisierung hier am Mikrofon die Stunde voll machen, während im Hause Rieker Domen Breuz beim Fliegen zugeschaut wurde, hat sich Marius in Pisa den Auftritt von Como reingezogen. So, was hat er geschickt? Ab geht's. Natürlich geht's wieder mit einem kleinen Stimmungsintro los.
Aller guten Dinge sind drei. Und damit die Folge am Dienstagnachmittag oder frühen Abend auch wenigstens halbwegs zeitnah noch online kommen kann, mache ich das mal direkt, nachdem wir aus dem Stadion rausgegangen sind in Pisa. Und bitte etwaige Motorengeräusche und Gerede von anderen Leuten zu entschuldigen. Ich hoffe, die Tonqualität passt trotzdem. Pisa Como 3-0 für die Gäste. Generell top, also absoluter Top-Ground, würde ich sagen, die Garibaldi. Würde ich allen empfehlen, die es jetzt in der Serie A noch nicht gemacht haben, das irgendwie nochmal einzuplanen auf einer Italienreise. 16.000, glaube ich, ungefähr. Und also ausverkauft war es zwar nicht, aber schon sehr, sehr gut besucht. Ich glaube, bei Vito war das damals auch so, dass die einzigen Plätze, die man als Auswärtiger bekommt, auf der Haupttribüne sind, weil du für alle anderen Bereiche im Stadion Tessera bräuchtest. Und zwar waren die Tickets ein bisschen günstiger als die er meinte über 100 Euro, die er da bezahlen musste. Es waren, ich glaube, 70 jetzt für ziemlich, ziemlich gute Plätze auf Höhe der Mittellinie, vierte Reihe. Tatsächlich wären die Reihen davor, die sind fast gar nicht belegt gewesen und das hat einen guten Grund, denn die VIP-Logen stehen neben den Trainerbänken und wenn du da in der ersten Reihe dann sitzt auf der Haupttribüne, siehst du gar nichts. Das ist auch mal besonders. So hatten wir natürlich aber absoluten Top-Blick, saßen quasi direkt hinter Cesc Fabregas. Und auch Gilardino konnte man sehr nah dran begutachten. Und der sah schlecht aus, ne? In seinem Anzug da. Nachher leider ein bisschen betröppelt. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen Geduld mit ihm haben, denn auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ist, finde ich, dass, also so bis Como das 1-0 gemacht hat, durch Perone in der ungefähr in der 60. War Pisa, fand ich eigentlich die bessere Mannschaft. Also ich bin von Como echt ein bisschen enttäuscht gewesen. Entweder haben sie halt, kann man jetzt natürlich sagen, ja, sie haben geduldig gespielt und dann auf die den einen freien Raum dann gewartet und den dann natürlich auch genutzt so. Aber also ich fand es echt recht prestigelos, wie sie gespielt haben. Die Außen mit Kühn und Rodriguez, das meine ich vollkommen vollkommen blank, und auch Duvikas, steht das da auch mit dem Doppelpack auf dem Spielberichtsbogen, aber also sonst eigentlich kaum im Spiel. Pass war jetzt auch nicht in seiner Bestform. Pisa ist auch so mit dem Pressing und mit sehr, sehr viel Kampfgeist und Willen, das meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht hat. Und sich da auch so eben mit Pressing, Gegenbewegungen und so die eine oder andere Möglichkeit erspielt hat. Und da muss man halt einfach am Ende des Tages sagen, dass die Qualität nicht da ist. Also es gab 3-4, fand ich, gar nicht so schlechte Möglichkeiten, und die sind aber alle auch relativ kläglich vergeben worden. Also Ballan Sola ist da ganz vorne zu nennen, auch weil er natürlich den Elfmeter zum möglichen Anschlusstreffer auch absolut, also wirklich, also eine Frechheit gewesen.
Soll ich mir noch angucken.
Aber komplett auch vorherzusehen, so, ne? Hat, glaube ich, echt einen schwierigen Stand, so, weil er halt die ganze Saison eigentlich auch schon nicht so wahnsinnig gut ist. Hat die beste Chance vorher, also vor dem Elfer schon, und schießt da irgendwie Richtung Eckfahne dann. Boah, allgemein nicht so glücklich. Jetzt sind wir auf einer großen Kreuzung, 1 Million Autos. Aber toi, toi, toi. Das passt. Ja, also wie gesagt, trotzdem hoffe ich, dass sie Gilardino vielleicht sogar die Saison halt zu Ende machen lassen, denn ich glaube, die Mannschaft ist absolut intakt. Die Kurve hat auch eigentlich, also es wurde nicht gepfiffen oder so, sondern eigentlich durchgehend angefeuert. Also aus der Richtung wird da auf jeden Fall kein Druck aufgebaut oder so. Und ziemlich sympathisch eigentlich. Auch das Seitenhieb-Transparent gegen Donald Trump, also scheint mir eine recht politische Kurve zu sein. Auch sympathisch natürlich. Was gibt's sonst noch zu sagen? Gar nicht so viel. Kann man gut machen. Waren auch viele Deutsche da. Das war auffällig. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr meinen zusammenhanglosen dreifachen Ausführungen, dass ihr das durchgehalten habt. Und nächste Woche dann wieder live aus dem Homeoffice sozusagen. Und bis dahin, macht es gut.
Ah, herzliche Grüße. Was mir jetzt tatsächlich bei dem Bericht aus Pisa so ein bisschen gefehlt hat, war Anreise und Thema Verköstigung. Aber weiß ich nicht. Was glaubt ihr? Was hat Marius gegessen und getrunken heute in Pisa? Schreibt es doch mal in die Kommis. Ja, aber auf jeden Fall wäre auch von meiner Seite aus wünschenswert, wenn Pisa sich noch ein bisschen drin hält und nicht wieder runter muss in die Serie B. Apropos Serie B, lass da mal kurz einfach abbiegen. Da wurde zwar nicht gespielt, die haben sozusagen keine englischen Wochen etc. gehabt, seit dem 27. Dezember nicht mehr gezockt. Da geht es am Samstag, dann den 10. Januar weiter. Samp ist unter anderem bei Avellino am Start und Palermo in Mantua. Jetzt wollte ich nämlich eigentlich aber auf Catanzaro hinaus. Die spielen nämlich beim Tabellenführer aus Frosinone. Und an der Stelle gehen mal einmal ganz liebe Grüße an Nick vom Hörfehler-Podcast raus. Vielleicht erinnert ihr euch auch alle, der hat uns schon tolle Sachen auch aus Catanzaro eingeschickt und der hat uns geschrieben, buona sera von der Saal, liebe es, wenn ihr auch mal über die Serie B sprecht. Catanzaro überragend bisher nach sehr mäßigen, aber erwartbarem Start. Ostern und im Mai geht es laut Planung noch Bella Italia. Wir drücken die Daumen, auch aus Eigennutz und in beiden Fällen hoffentlich mit Sprachnachricht zu Catanzaro Bari und Palermo Catanzaro. Also das wäre doch was. Und dann noch mit dem Angebot, dass er sich auch mal als Gast bei uns in Stellung bringen würde. Das nehmen wir auf jeden Fall gerne an. Vielleicht dann gerade auch rund um die Serie B-Playoffs oder vielleicht sogar mit Catanzaro in der Serie A. Das würde uns sehr freuen. Das machen wir auf jeden Fall mal, Nick. Würde ich mal so einbriefen wollen. Tatsächlich würde in der Serie C gezockt und über die Tage, meine ich, da will ich mal einmal einen Abstecher mit euch machen. Die haben nämlich tatsächlich gespielt jetzt auch. Und in den drei Gruppen in der Gruppe A, Vicenza gerade ganz vorne. Oh, schon mit 11 Zählern Vorsprung auf Union Brescia. In der B ist Arezzo vorne, aber auch nur 2 Pünktchen vor Ravenna, also da Zweikampf. Ascoli hat schon ein bisschen abreißen lassen müssen. Boah, Perugia ganz weit unten drin, schon auf den Abstiegsrängen. Und in der Gruppe C Benevento knapp vor Catania und der Salernitana. Er hüpft da so unten rum. Nichts, was von Belang wäre oder was mir Saras direkt sagen würde. Nö. Das klingt doch erstmal gut. Haben wir da zumindest noch einmal kurz die unterklassigen Ligen angesprochen. Marius hat schon gesagt, nächste Woche dann wieder in altbekannter Aufnahmesituation, vielleicht dann sogar zu dritt. Also eigentlich, oder ziemlich sicher, wir hatten da auch schon die Zusage, wir müssen noch die Terminfindung fixieren. Hatten wir vor, so ein kleines Hinrundenfazit mit dem lieben, geschätzten Kollegen Christian Bernhard anzustreben. Deswegen kann ich euch an dieser Stelle noch nicht genau sagen, wann die Folge nächste Woche rauskommt. Wir informieren euch auf jeden Fall über die üblichen Kanäle. Bis dahin ist noch Fußball, den ihr gucken könnt. Lecce, Roma, Sassuolo, Juve. Das ist jetzt dann gleich, wenn ich die Folge hochlade. Und am Wochenende natürlich sprechen wir dann auch vor allem über Inter-Napoli. Da wird drüber zu reden sein. Außerdem am Wochenende Como-Bologna finde ich so eine Partie, die lohnenswert ist. Samstag Nachmittag das Ganze schon. Ja, also folgt mal rein auf den üblichen Podcatchern oder so, wenn das nicht immer automatisch bei euch drin landet. Bei Patreon könnt ihr uns unterstützen. Da teile ich auf jeden Fall auch, wenn die neue Folge online ist. Gilt auch für unseren Discord-Channel, dem ihr euch noch anschließen könnt. Genauso wie auch über Insta, da können wir es langsam eigentlich mal vierstellig machen, finde ich. Jetzt soll es das gewesen sein. Danke nochmal für diese ganzen wunderbaren Einsendungen. Vito, Zebra Talk, Marius, wir haben auf jeden Fall auch für die nächsten Wochen dann ganz viel optischen Content dadurch eingesammelt, den ihr ebenfalls bei uns bei Instagram auf unserer Seite euch reinziehen könnt. Jetzt muss ich schnell zweiten Durchgang, Vierschanzentournee, Abschluss springen. Bis dahin, gehabt euch wohl, liebe Grüße, reingehauen.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Tecco!